Es geht wirklich den meisten Menschen in Deutschland gut. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich gehe aber durch die Straßen und sehe griesgrämige Gesichter und ich lächle sie an. Ich nehme mir vor, wenn ich auf die Straße gehe, mit einem Lächeln, um mich herum zu gucken. Da kommt so viel mir entgegen. Das ist etwas, was ich mache, weil ich bekomme was zurück und das heißt, ich gehe auch glücklich aus dem Haus.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Leslie Malton, die 1993 im vierteiligen TV-Film Der große Bellheim von Dieter Wedel erstmals vor einem Millionenpublikum spielte. Seitdem zählt die in Washington geborene Schauspielerin, die auch auf den Theaterbühnen Wiens, Münchens oder Hamburgs große Erfolge feierte, zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Jetzt ist die Deutsch-Amerikanerin und Wahlberlinerin im neuen Tatort aus Köln mit dem Titel »Diesmal ist alles anders« zu sehen. Wir sprechen über Leslies rebellische Lebensphase, ihre extrem enge Bindung zu ihrer Schwester, die seit ihrer Geburt unter dem Rett-Syndrom leidet, Cancel Culture und die Wichtigkeit des Scheiterns. Leslie Malton verrät, warum sie für ein selbstbestimmtes Sterben ist, was sie an den heutigen Politikern ganz besonders nervt, wieso es zuweilen glücklich machen kann, fremde Menschen auf der Straße anzulächeln und warum sie morgens am liebsten erst einmal ihre spontanen Gedanken zu Papier bringt. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leslie Malton.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Liebe Leslie Malton, herzlich willkommen im Berliner Studio und herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke vielmals.
Wenn du morgens aufstehst und merkst, die Nacht war nicht so toll. Ich bin eine grumpy lady heute Morgen, wenn ich nicht gegensteuere. Hast du irgendeinen Tipp für uns, wie man sich positiv auf den Tag einstimmen kann, wenn man eigentlich schlechte Laune morgens hat?
Ja, ich habe seit einiger Zeit angefangen, das ist ein Buch, das heißt The Artist's Way von Julia Cameron. Und da gibt es eine Aufgabe oder eine Übung drin, dass man jeden Morgen quasi als erstes, was man macht, sich hinsetzt und 3 Seiten schreibt. Und es kann auch sein, mir fällt nichts ein. Aber einfach, was so einem im Kopf ist, niederschreibt und so. Und das finde ich eine ganz wunderbare Sache. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch plötzlich kommen Sachen hoch, an die ich nicht gedacht habe. Oder ja, die aus meiner Kindheit oder was weiß ich, ja. Oder plötzlich so Gedankengänge stattfinden, wo ich denke, ach, das ist ja ein interessanter Gedanke und so. Und das hilft auch, wenn ich aufwache und irgendwie eine schlechte Nacht hatte, wenn ich mich hinsetze und dann einfach schreibe, hatte eine schlechte Nacht. Mein Gott, war die schlecht. Meine Güte, aber so schlecht war sie ja wieder auch nicht.
Oder so. Und das ist deswegen gut, weil das Gehirn sich dadurch auch etwas Luft schafft oder dass man einfach sich den Kummer von der Seele schreiben kann. Ist das dahinter? Wahrscheinlich.
Ja, ne? es ist ein Ausdruck. Es bleibt nicht in einem drin und es geht nicht gegen jemand anderen. Ja, sondern also wo man jetzt also zu den Kindern gesagt, lass mich in Ruhe oder zum Mann oder zur Frau oder lass mich oder so, gar nicht, sondern es wird in dieses Büchlein oder auf die 3, also es sind 3 DIN A4 Seiten hinten und vorne und ich finde das ganz hervorragend.
Finde ich insofern ganz interessant, weil ich nämlich auch so ein kleiner ins Büchlein Schreiber bin. Das ist nicht Tagebuch, sondern ich schreibe auch einfach Gedanken. Ja. Teilweise sind es aber auch To-Do-Listen, da bin ich auch.
Ja,
dass
natürlich,
man das abhaken
klar.
Ich finde auch, man sollte viel mehr schreiben. Das verlernen wir leider auch immer mehr, weil wir ja immer mehr in unsere Smartphones tippen und das Schreiben ist was Gutes, Sinnliches,
ist was
Wichtiges.
Und ich habe gerade bei irgendeiner Talkshow, einer amerikanischen, da gehen sie so raus auf die Straße und befragen die Menschen auf der Straße. Und die Frage war, das waren Jugendliche so zwischen 17 und 25, also sie sind nicht mehr jugendlich, eigentlich nicht, ne? Müsste man schon besser wissen. Könntest du bitte ein Briefkuvert frankieren und adressieren? Es war erschütternd, erschütternd. Der eine hat zum Beispiel, was er schreiben wollte, auf die Karte hat er vorne drauf aufs Kuvert geschrieben. Ah ja, wo würdest du denn die Adresse hintun? Hier unten links. Und dann hat er seine Adresse hingeschrieben. Ja, an wen ist denn der Brief? Ja, an meine Oma. Ja, wie soll sie es denn kriegen? Keine Ahnung, denn natürlich haben sie nur dieses negative Beispiel gezeigt. Da waren 7 oder 8 oder 9 Leute. erschütternd. Keine, wo geht die Briefmarke hin? Hinten?
Es hat ihn halt nie jemand beigebracht, muss man sagen. Das ist einfach
weil das
nicht
einfach
mehr in
der
Gesellschaft so. Man, ich bin ja auch ein großer Freund von Postkarten,
ja,
das ist ein Urlaub,
auch,
aber weil
auch
es
du
eben
auch,
auch was
ja, wunderbar,
ganz anderes ist, als wenn man eine WhatsApp, auch wenn man da Fotos und Filme schicken kann, das ist was, man nimmt sich Zeit, man steckt Herzblut da rein und das kommt auch an, glaube ich, bei dem Empfänger.
Immer, immer, ja.
Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein?
Oh, ja, das ändert sich so ein bisschen. Also es geht ganz gut mit 6. Ja, aber 8 finde ich gemütlich.
Und hast du morgens irgendein Ritual, außer vielleicht der obligatorischen Tasse Tee, Kaffee oder einige trinken warmes Wasser? Gibt es noch irgendwas, was du gerne jeden Morgen tun möchtest? Nicht immer schaffst, weil du vielleicht am Set bist, aber wo du sagst, das ist was Schönes morgens.
Ja, also das mit dem Schreiben, diese drei Seiten.
Das machst du dann aber auch wirklich, auch wenn du gut gelaunt bist. Also das
ja,
ist einfach
das
ein Ritual.
Ja, das das mache ich immer, ja. Und also muss ich jetzt, um ganz ehrlich zu sein, im Moment ist eine Pause. Aber ich habe es jetzt, ich weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so gemacht und ich will es wieder anfangen. Also das und dann mache ich eigentlich immer erst einen Tee, meistens einen Ingwertee oder ein Verwen.
Du spielst im neuen Tatort aus Köln mit dem Titel Diesmal ist alles anders. Eine ehemalige Schlagersängerin und heutige Leiterin eines Jugendzentrums. Ja. Und die wird in einen Erpressungsfall mit Todesfolge verwickelt. Ein spannender, sehr psychologischer Krimi. Ich habe ihn mir natürlich vorher angeschaut. Mhm. Inwieweit hast du in den letzten Jahrzehnten mal Schnittmengen mit dem Genre Schlager gehabt? Weil Schlager ist ja, das polarisiert ja sehr. Mhm. Du weißt, die Deutschen lieben Schlagermusik. Ja. Ich glaube, das ist so der Gegenpol für Country Music in den USA, wobei natürlich, du kannst die Musik überhaupt nicht vergleichen, aber es ist eben, ich kann es nicht sagen, aber es ist halt nicht Pop-Rock, es ist halt ein eigenes Genre.
Es ist ein eigenes Genre, also ich hab keine Berührung damit. Ich bin, als ich nach Berlin kam, was wahrlich schon sehr, sehr lange her ist, bin ich gekommen, gefüllt von R&B und Jazz. Also ich bin aus Boston gekommen und da waren zwei kleine Clubs. Eins hieß Blackbird und das andere weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Und die waren direkt nebeneinander. Man ist runtergegangen im Keller. Nach links ging es zum Jazz, nach rechts ging es zum Soul und R&B. Und damit war ich einfach erfüllt. Und diese Musik habe ich dann gesucht, als ich hierher kam. Und bin dann auch dabei geblieben. Und der Musikgeschmack hat sich auch erweitert. Natürlich habe ich Schlager gehört. Das ist ja ganz normal, das kriegt man ja mit. Aber es war jetzt nicht etwas, wo ich gesagt habe, oh, da möchte ich mehr reinhören. Ich muss auch sagen, weil du sagst Country, dass ich eigentlich auch nie Country gehört habe. Erst seit ein paar Jahren, wobei ich auch nicht alles höre, also Willie Nelson fand ich, habe ich vielleicht vor 12, 15 Jahren für mich entdeckt. Genauso Jim Croce, auch Johnny Cash, also diese letzte Doppel-LP von ihm war ja sensationell.
Letzte war es ja auch, also ist ja eine Legende, genauso wie Willie Nelson. Also
ja,
die
genau.
Kenne ich jetzt auch, den mittleren, der hat mir noch nichts gesagt.
Jim Croce ist auch gar nicht Country, sondern Hank Williams. Also Hank Williams habe ich so kennengelernt, weil es gab ganz viele Künstler, die ihn gecovert haben. Und dann habe ich dadurch die Texte gehört. Und da ist schon, also bei vielem in Country, natürlich nicht alles, aber bei vielem in Country, ich wage mich jetzt vielleicht ein bisschen weit hinaus, weil ich das mit dem Schlager nicht so kenne, aber da sind wirkliche Geschichten drin. Ja, also da sind wirklich Lebensabschnitte werden beschrieben. Da ist sehr viel auch mit Qual, mit Schmerz und so weiter zu tun. Und also die Schlager, die ich bis jetzt gehört habe, berühren das vielleicht, aber eher auf der Oberfläche.
Ich glaube, dann ist es im deutschsprachigen Bereich eher so das Thema Songwriting. Es gibt Pop-Schlager, es ist die Genres, die reifen einander über. Ich glaube, so der klassische Schlager ist halt Heile Welt, Happy Time, Rosarot, alle lieben sich. Und das, was du beschreibst, so diese dass auch vielleicht psychologisch mal was aufbereitet wird, dass es dann eher so dieses Singer-Songwriter, was es ja auch auf Deutsch gibt. Ne?
Ja.
In dem Fall kommt schnell die Frage auf, ob es grundsätzlich immer falsch ist, auf Forderungen von Erpressern einzugehen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil das Extrembeispiel, es werden Menschen entführt, die einem unglaublich viel bedeuten und man hat Angst um die. Und da sind Erpresser, die sagen, Geld 100.000, sonst siehst du sie nicht leben wieder. Da würde ich sofort diesem Erpresser nachgeben. Wie ist da dein Gedanke? Also sollte man, das ist ja ein schmaler Grat, finde ich, was so Erpressung angeht, das Thema.
Es ist eine hochinteressante Frage. Spontan würde ich natürlich sagen, ich mache alles, damit mein liebster Mensch wieder bei mir ist. Ich habe aber keine 100.000. Ja. Und wie gehe ich damit um? Und ich denke auch, dass natürlich der beste Weg ist, immer sofort zur Polizei zu gehen und da zu viel einen Weg zu finden, wie man das macht. Aber vom Impuls und vom ersten Gedanken würde ich natürlich alles tun. Ich würde sagen, nimm mich und bring den Menschen zurück. Ja.
Ich finde, da muss man natürlich auch differenzieren. Es gibt Erpressungsfälle, wo es um Leben und Tod geht, wo es um Menschen geht, aber eben auch wie in dem Krimi um die Wahrung eines guten Rufs, Reputation, dass man Angst hat, oh, da ist jetzt irgendwas aus meiner Vergangenheit hervorgeholt worden und das könnte mir extrem schaden. Und ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, bei dem Fall, da ist es natürlich auch eine sehr, sehr harte Frage. Ja. Nehme ich das in Kauf, dass das dann rauskommt? Ne? Ja. Und nun ist es bei Diesmal ist alles anders so, dass es einen sehr bedrückenden Fall geht nämlich um den Missbrauch von minderjährigen Schutzbefohlenen. Und da finde ich, ist es ganz klar, dass das dann auch hart angefasst wird und so hart behandelt wird. Es wird aber auch thematisiert, dass es in unseren heutigen sehr, sehr sensibilisierten Zeiten, also manchmal sage ich hypersensibilisiert, schon reicht, um Jugendsünden nach vorne zu holen und dann gibt es schon einen Shitstorm. Wie siehst du das, die heutige Vogue und Cancel Culture?
Also es ist eine sehr komplexe Frage und die ist einfach nicht leicht, so in zwei Sätzen zu beantworten. Übergriffigkeit ist etwas, was einen Menschen einen Seelenschmerz verursacht. Deswegen ist diese Sache von, wenn sie sagen, ja, wieso kann die sich nicht erinnern und so, die Seele, der Geist, das abschließt, weil das so schmerzhaft ist, weil das so ein Eindringen wortwörtlich in das tiefste Ich und Innere ist, dass man zumacht. Genau wie wenn man einen schweren Unfall hat, vergisst man meistens auch, wie er zustande gekommen ist. Und es ist ein schwerer seelischer Unfall.
Also Selbstschutz, ne? Man schützt sich selbst, man verdrängt. Das Gehirn möchte das am liebsten komplett auslöschen, damit man diesen Schmerz nicht spüren muss.
Ja, genau. Genau. Wie du auch richtig sagst, um sich zu schützen. Deswegen habe ich großes Verständnis dafür, wenn Menschen dann doch bereit sind, das zu eröffnen und zu sagen, das und das ist mir passiert und ich habe diese Wunden, ich habe diese Verletzungen davongetragen, verstehe ich sehr gut, wenn sie sagen, ich weiß aber nicht, wie es dazu kam, ich weiß nicht, welcher Tag es war oder, also wirklich teilweise sehr banale Fragen, die nicht dazu führen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht. Und was Gott sei Dank passiert ist, wirklich Me Too, dass man darüber sprechen kann und dass nicht nur, dass man darüber sprechen kann, sondern dass die Menschen, die einen zuhören, auch wirklich zuhören, also immer mehr, ist natürlich noch nicht selbstverständlich, und das auch wahrnehmen, ernst nehmen und verstehen, was da ist und nicht versuchen, jemanden, na, dein Rock war zu kurz oder so oder wieso hast du so viel getrunken oder irgend sowas, ja. Und wie wir auch merken, es passiert auch Männern.
Nicht, dass du das falsch verstanden hast. Sowas ist absolut wichtig und muss mehr denn je auch kommuniziert werden. MeToo, super wichtig, dass Sensibilisierung immer mehr kommt, auch was Machtgefüge an Drehsets betrifft. Das ist ja auch ein Riesenthema, nicht nur in Deutschland. Aber es gibt eben auch andere Fälle, wo man vielleicht, ich weiß, das ist glaube ich auch in dem Krimi, da hat einer im Suff eine Nachricht geschickt irgendwie an einen Kumpel, der hieß irgendwie Alfred und hatte Hi Alfred geschrieben. Und das ist natürlich auch geschmacklos, klar, mit unserer Vergangenheit. Aber ich finde, das kann man noch verzeihen. Er sagt aber nein, das hätte mir meine Karriere kosten können, wenn ich da jetzt nicht gezahlt hätte und wenn das rausgekommen wäre. Und das war meine Frage, ob das in deinen Augen vielleicht da manchmal ein bisschen zu weit geht oder ist es der Preis, den wir zahlen müssen, dass eben alles heute durchleuchtet wird und dass wir sensibilisiert sein müssen?
Ich finde, wir müssen sensibilisiert sein, das auf jeden Fall. Und da ist natürlich, es ist alles, muss man oder sollte man versuchen abzuwägen, differenziert zu beleuchten und eben nicht sofort, es ist natürlich ganz klar, dass viele Leute Trittbrettfahrer sind und so weiter, was sehr, sehr, ich sag mal, betrüblich ist, um es einfach mal, das ist ein bisschen
charmant,
ausgedrückt, ja. Weil es den Menschen, die wirklich Schaden und Verletzungen davon getragen haben, schadet. Und wir sehen es ja auch. Es ist auch groß gewesen. Ich glaube, Herr Kachelmann ist ja ein ganz großes Beispiel dafür, dass irgendjemand einfach aus Rache, ich will mich jetzt nicht zu weit vorauswagen, falls, bitte korrigiere mich.
Nein, aber es ist halt immer dünnes Eis. so. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist natürlich immer auch die Gefahr ist, dass man zu Unrecht beschuldigt wird. Aber es ist halt ein ganz, ganz komplexes Thema und finde ich ganz schwierig. Da könnte man allein anderthalb Stunden drüber reden.
Es ist ja auch so, dass manche Menschen gesehen haben, die so verletzt worden sind und selber jetzt, sagen wir mal, eben nicht zum Messer greifen oder sowas, plötzlich darin eine Chance wittern, den Menschen, der sie so verletzt hat, auch zu verletzen. Und das ist natürlich, also das geht überhaupt nicht. Es passiert leider Gottes. Und da muss man eben als Menschen, die darüber urteilen, richten, entscheiden und so, muss man wirklich wahnsinnig differenziert sein und ganz tief das Ganze beleuchten von beiden Seiten.
Absolut. Du bist ja jetzt schon viele Jahrzehnte sehr erfolgreich, nicht nur auf den Theaterbühnen, sondern auch im Fernsehen, im Kino erfolgreich. Mhm. Du hast deine Karriere begonnen in dem Vierteiler Der große Bellheim. Das ist insofern, finde ich mich dann spannend, wie du das siehst. Wir haben ja schon drüber kurz gesprochen, dass sich Gott sei Dank was tut in Sachen Machtgefüge. Es gab früher sehr dominante Regisseure, die da auch gar keine Rücksicht genommen haben und das gibt's auch heute noch. Merkst du da wirklich, ja, da hat sich wahnsinnig viel getan und da ist einfach der Wind jetzt ein ganz anderer und da sind auch die Frauen viel stärker, selbstbewusster geworden, weil es ist ja, glaube ich, schon ein sehr großer Unterschied die letzten 30 Jahre.
Ne? Ja, das auf jeden Fall und das in jeder Abteilung auch. Also ich habe da auch Sachen erlebt, wo ich einfach dachte, wieso? Wieso fasst er mich so an oder sowas? Aber hatte nicht den Mut oder überhaupt das Wissen sozusagen, dass ich mich hätte dagegen wehren können. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Entwicklung, worüber ich sehr glücklich bin. Es hat sich natürlich auch ein bisschen verändert, indem, dass man, sagen wir mal, subtiler mit Übergriffen umgeht, die man so ganz schnell nicht merkt. Also wie Kameramann hat mich mal so am Arm gegriffen und gezerrt. Ich meine, das macht man nicht, ja. Das würden die heute auch wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber es gibt sublime Formen der Unterdrückung oder der Form von Gewalt.
Psychologische Machtausübung, ja. Mind Games, heißt es im Englischen.
Ja, genau. Und da ist aber was entstanden, ist eben auch durch die große Sensibilität, um auf das zurückzukommen, was du angesprochen hast, ist eben, dass mittlerweile auch die Täter oder Täterinnen auch Bescheid wissen, beziehungsweise wissen, es gibt viel mehr Menschen, die zuhören, es gibt viel mehr Menschen, die das ernst nehmen. Ich werde beobachtet. Also das ist auch eine gute Entwicklung. Weg ist es natürlich nicht, aber es ist. Und was sich auch gezeigt hat, ist eben, je diverser ein Kollektiv ist, ob es ein Filmteam, ob es ein Theater ist, ob es wahrscheinlich Büros, alles. Das ist ja schon tatsächlich auch statistisch festgelegt, dass dann die ganze Arbeitsatmosphäre viel harmonischer, kreativer ist, weil es sich keine Verlanzen bilden können.
Was ich aber auch spannend finde, das habe ich in einem anderen Interview von dir gehört, du hast, ich glaube, das war ein anderer Podcast, dass natürlich sich jetzt ein bisschen anstrengend bemerkbar macht, dass es heute viel komprimierter ist. Man hatte noch vor 20, 30 Jahren mehr Drehtage.
Oh ja.
Es ist heute viel mehr Effizienz und du musst funktionieren, also funktionieren ist ein hartes Wort, aber es ist ja schwer. Man kann als Schauspieler nicht immer auf dem Knopfdruck da so performen. Das braucht ja manchmal auch Vorlauf. Man muss irgendwie den richtigen Moment abwarten. Das ist heute immer schwierig. Ja, nicht? Weil die immer mit der Uhr und Tag und wir haben nur 20 statt 30 Tage.
Ja, also als ich anfing, hatten wir für 90 Minuten 33 Tage. Und jetzt hat man für 90 Minuten, es schwankt so zwischen, ich glaube, 18 bis 21 oder sowas, es ist verheerend. Und sie wollen aber mindestens die gleiche Qualität, wenn nicht besser. Da kommt natürlich dann die Hilfestellung, wie Schauspieler auch hier mittlerweile auch gelernt haben, durch Coaching. Das ist ja auch eine Sache, ich sag jetzt mal so, die es seit rund 20 Jahren oder 25 Jahren gibt. Es gab es vorher nicht. Also, dass man lernt auch, selber sich gut vorzubereiten. Ich meine, das gehört ja dazu. Ja, ich meine, wenn man ins Theater kommt und anfängt zu proben, dann soll man den Text gelernt haben, mindestens, ja, und sich vielleicht ein paar Gedanken. Und eben beim Drehen ist es ja so, dass der erste Drehtag, also die erste Einstellung, deine Figur muss eigentlich schon da sein. Und das ist etwas, was man alleine machen muss. Es hat jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es kennst, The Green Actors Lounge gegeben. Und da war gestern ein sehr, sehr interessanter Bericht. Das geht über, also es kam so ein bisschen aus der Familienaufstellung und dass eben manche Regisseure, Regisseurinnen zusammen mit den DrehbuchautorInnen und ihrem Cast Aufstellung aus den Figuren, die im Buch sind, machen. Das machen natürlich nicht alle Menschen, die Regie machen, und es sind wenige Produzenten, Produzentinnen, die einen den Raum dafür geben. Aber das ist es so interessant, weil es ist eben dadurch gekommen, dass wir kommen ja eigentlich aus einem Ensemble, dann wurde Film immer technischer, und die Regisseure sind dann eher, ja, hier, da, also eher übertrieben natürlich, aber Verkehrspolizisten haben nicht mehr so viel Zeit, am Set zu probieren, haben sie einfach nicht. Also haben wir gelernt, alleine uns vorzubereiten. Okay, und jetzt eröffnet sich plötzlich wieder was, wo es wieder ins Ensemble geht, was ich ganz toll finde.
Liebe Leslie, weil ja mein Podcast Road to Glory heißt, wie definierst du denn für dich persönlich das große Wort Erfolg? Weil ich finde, Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Das interpretiert jeder für sich selbst, was er als Erfolg betrachtet.
Fragst sehr gute Fragen.
Vielen lieben Dank.
Ja, muss man wirklich sehr nachdenken. Success. Wow. Success. Ja, also auf jeden Fall in meinem Beruf ist ein Zeichen des Erfolgs, dass ich immer wieder Arbeit bekomme. Und ich bin sehr dankbar und weiß das sehr zu schätzen, dass ich seit über 40 Jahren in diesem Beruf tätig bin und noch nie einen anderen machen musste. Das weiß ich sehr zu schätzen und bin da wirklich sehr dankbar drüber. Success ist auch, wenn du, ich glaube, das ist es, ja.
Ich frage, weil es natürlich auch Erfolg gibt in der professionellen Ebene, aber eben auch, dass man sagt, wenn man irgendwann mal gehen muss, ich hatte ein schönes, aber auch erfolgreiches Leben, weil ich so viele liebe Menschen um mich rum hatte, weil ich eine erfolgreiche, es hört sich so etwas trocken an, aber eine schöne Beziehung hatte, das ist ja auch ein Erfolg. Man muss ja nicht unbedingt viel Geld verdienen, man muss nicht unbedingt Preise gewinnen, auch sonst, das definieren wir, finde ich, immer als Erfolg. Aber du weißt, was ich meine, dass man bei Erfolg immer eher so an das Professionelle denkt, an den Beruf und gar nicht so an ein erfolgreiches Leben, dass man glücklich ist.
Ja, eben, ich hab deine Frage sofort auf den Beruf bezogen, weil ich in meinem Privatleben würde ich mit dem nie das Wort Erfolg, sondern ich würde glücklich sein verbinden. Ja, ich bin ja auch in meinem Beruf sehr glücklich, ja, das schließt es nicht aus, aber ich würde eben Erfolg nicht in meine Freundschaften, dass ich eine erfolgreiche Ehe oder sowas habe.
Ist auch das falsche Wort dafür, aber ja.
Obwohl ich finde, dass Freundschaften und auch die Ehe, das bedarf auch Arbeit, damit es auch bleibt und dass es sich weiterentwickelt.
Wenn du spontan nachdenkst, du bist, wie gesagt, schon sehr lange erfolgreich und hast immer in deinem Metier arbeiten können, gab es einen ganz großen Meilenstein, einen Punkt in deiner Karriere, der für dich sehr wichtig war? Klar, ich habe schon Der große Bellheim erwähnt, ich glaube, das war so ein Milestone, aber hast du irgendwas noch vielleicht, was dir im Kopf rumgeht, wo du sagst, das ist sehr wichtig für mich gewesen und hat mich zu dem Menschen werden lassen, professionell, der ich heute bin?
Also Bellheim war auf jeden Fall, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt und es war auf jeden Fall ein Meilenstein insofern, dass es mich einem größeren Publikum bekannt gemacht hat. Da sind Rollen, also auch im Theater besonders, die mich sehr, sehr bereichert haben, wo ich sehr glücklich und dankbar bin, dass ich sie spielen durfte. Da ist auch zum Beispiel Süßer Rausch, der lief vor 2 Jahren. Das war auch eine herausfordernde Rolle. Da habe ich sie war ursprünglich trockene Alkoholikerin und hat dann wieder angefangen zu trinken. Das habe ich sehr, sehr ernst genommen. Und das hat mich auch sehr bereichert. Also es gibt, und die Meilenstein hört sich ja immer an wie sowas Großes, ne? Da fährt man mit so einem kleinen Roadster dran vorbei und plötzlich und Meilenstein.
Und die Premiere vom Zoopalast in Berlin, ne? Ein riesen roter Red Carpet.
Ja, genau so. Also ich glaube, die Meilensteine sind dann eher, wenn ich in mir finden kann, ich habe es vielleicht sogar erwischt, was ich machen wollte.
Und wenn du mal zurückblickst, nicht jede Rolle ist ja so, wie man sich das vielleicht beim Lesen des Skriptes vorstellt. Hast du auch mal im Nachhinein so Filme, wo du sagst, ja, war okay, dass ich das gemacht habe, aber im Nachhinein war ich eher enttäuscht oder es lief nicht so. Oder ich weiß, es ist immer schwer, man möchte ja auch niemanden verletzen, aber jeder hat ja auch mal so kleine
Also ich kann die
Fehlentscheidung in der Karriere.
Ja, ja, ja. Oder was ich halt nicht angenommen habe. Ja, das gibt es auf jeden Fall.
Und weil du dich dann geärgert hast, weil du es nicht angenommen hast, weil es so ein tolles Projekt dann war, oder was? Das kommt auch vor, ne?
Ja,
das,
ja. Das ja.
Warum?
Ja,
warum habe ich Nein gesagt?
Ja, ja, auf welchen Dampfer war ich, dass ich da überheblich war, zu sagen, nein, die will ich nicht spielen, ich will die andere Rolle spielen, nur weil ich das mal in einer Autobiografie gelesen habe von, was weiß ich, Dustin Hoffman oder sowas heißt. Und er hat da, siehst du, da funktioniert das Hirn wieder. Dustin Hoffman hat man in Rain Man die Rolle von Tom Cruise angeboten. Und das er hat ja gesagt, die will ich nicht spielen, ich will den Rain Man spielen.
Aber hast du ein konkretes Beispiel? Das kannst du ja sagen, das ist ja nichts Schlimmes, ne? Dass du sagst, welche Rolle ärgerst du dich, dass du sie nicht angenommen hast oder welches Projekt?
Das liegt ganz, ganz lang zurück und das war von Bernhard Wicki, das Spinnennetz. Und er hat mir da eine Rolle angeboten, die ich heute auf jeden Fall gespielt hätte, weil ich auch sie besser verstanden hätte oder haben würde jetzt heute. Und ich habe genau das gesagt, nein, die interessiert mich, ich würde gern die andere spielen. Und das hat damals seine Lebensgefährtin gespielt. Das wusste ich nicht, dass sie schon dafür besetzt war. Und das war's. Ne? Okay. Also da war nicht einmal der Versuch, mich zu überreden. Es war einfach zu Ende.
Du hast nie eine Schauspielschule besucht. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz was Wunderbares, weil du weißt, es gibt über das Thema Schauspielschulen 10.000 verschiedene Meinungen. Die einen sagen, das ist völlig überbewertet und wenn Menschen das Talent haben, dann können sie auch ohne diese Ausbildung sehr weit kommen. Du bist das glorreiche Beispiel dafür. Gab es denn trotzdem irgendwann mal einen Moment, wo du dich dann doch geärgert hattest oder war das immer fein? Auch irgendwie nach 20 Jahren, dass du sagst, ja, das ist mein Weg gewesen und das hat sich nicht anders ergeben. Und ich bin ja trotzdem, ich meine, du hast am Wiener Burgtheater, also eine große Karriere. Und das ist ja, anything is possible. Aber hast du mal das bedauert?
Ja, ein bisschen schon. Das war, als der Sohn meines Mannes, also Felix von Manteuffel ist mein Mann und sein Sohn Florian ist auch Schauspieler. Und der ist mittlerweile spielt da hoch und runter am Residenztheater in München. Also wirklich sehr beeindruckend. Und als er zur Schauspielschule ging und das dann so darüber erzählt hat, da habe ich gemerkt, was für ein Freiraum das ist. Weil natürlich, ich habe in Anführungsstrichen immer nur gearbeitet. Das heißt, ich konnte mir sozusagen kaum Fehler erlauben. Und in der Schauspielschule kannst du dir Fehler erlauben. Ich habe auch nie Fechtenunterricht gehabt, ne? Oder Gesangsunterricht, das hole ich mir selbst oder diese Sachen und eben auch nicht die Geschichte des Theaters. Also ich bin mittlerweile habe ich mir ja Informationen herangeholt und so weiter. Also ich weiß schon, wer Gustav Gründgens war. Aber als ich nach Deutschland kam, wusste ich das nicht. Das musste ich mir alles erst erarbeiten und eben, dass man so über Theatergeschichte und Entwicklung und Entstehung und so weiter und so fort, dass man das in diesem Lehrraum lernt, das habe ich schon beneidet und fand und eben die Möglichkeit, Fehler zu machen.
Ja, das deswegen ist ganz wichtig, finde ich.
Ja, ist es, ja. Deswegen mache ich auch gerne, nehme ich gerne an Workshops teil, weil ich da was ausprobieren kann, bewusst, und kann da scheitern. Und das ist, ich meine, scheitern tue ich sowieso immer wieder, aber es ist mir nicht gestattet,
ja.
Sozusagen.
Wobei wir ja alle menschlich sind. Ich kann mir vorstellen, dass du auch in den vielen Momenten, wo du auf einer Bühne standst, natürlich hat man da auch mal einen kleinen Aussetzer. Man hat dann irgendwie einen Kollegen, der einem da raushilft, eine Kollegin oder das passiert doch jedem mal, dass man einen Texthänger hat.
Das
ist kein Scheitern.
Ach,
okay,
nein, das ist lebendig und auf eben. Der Bühne, das Publikum liebt es, speziell wenn sie es merken und es ist, sind alle elektrisiert auf der Bühne. Oder dann sagt plötzlich immer, wolltest du nicht gerade mich fragen, wie es mir geht? Ach ja, wie geht's dir denn, Heinrich?
Oder sowas. Aber was ist denn für dich denn Scheitern? Klar, ich meine jetzt Texthänger ist nicht Scheitern,
nein.
Das ist absolut menschlich, aber was ist für dich denn, weil du sagst, du darfst nicht keine Fehler machen, was ist ein Fehler?
Also Fehler in dem Sinne gibt es, wenn wir jetzt sehr offen in dem Raum des Spielens sind. Also es gibt Entscheidungen, die vielleicht nicht so richtig sind oder sowas, die das nicht bedienen. Oder also ich würde gerne Sachen ausprobieren. Also ich sage es mal ganz, ganz banal. Man würde mich jetzt nicht gerade unbedingt für die besoffene Prostituierte aus irgendwo in der Gosse hier besetzen. Ja, würde ich gerne ausprobieren, weil ich glaube, ich kann sie spielen. Aber ich käme nicht dafür in Frage. Und ich habe jetzt tatsächlich, das war bei unter anderem Umständen, und da hat man mir sehr viel Freiheit gelassen. Und da habe ich etwas gespielt, was nicht unbedingt so zu sehen war, aber die Regisseurin hat mir da viel Freiheit gegeben. Und da habe ich etwas gespielt, was man so noch nicht gesehen hat. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie es geworden ist. Ich hoffe, dass ich nicht gescheitert bin, weil das war mir sehr wichtig.
Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich glaube, es ist auch immer eine Herausforderung, wenn man als Schauspielerin, Schauspieler sich selbst dann auch sieht und wie das Endergebnis dann geworden ist. Ne? Das ist immer ein spannender Moment, glaube ich.
Ja, speziell wenn es sowas ist, was man halt nicht so oft spielt und diese Möglichkeit dann doch findet, das zu tun.
Eine kleine Zeitreise, liebe Leslie. Wie haben dich deine Eltern geprägt? Wir sind ja alle auch ein Produkt dessen, was uns unsere Eltern mitgeben, wie sie uns erziehen, was sie uns an Werten mitgeben. Was würdest du spontan sagen? Was ist so das Essentielle gewesen, was sie dir mitgegeben haben?
Also ich muss sagen, dass mich meine Schwester mehr geprägt hat als meine Eltern. Also meine Eltern
haben mich auch auf jeden Fall. Du bist im Grunde Schauspielerin aufgrund deiner Schwester. Das finde ich auch eine sehr rührende Geschichte, dass deine Schwester. Aber das ist der nächste Punkt.
Ja, also dass meine Eltern mir. Also mein Vater hat zwei Sachen mal gesagt. Die finde ich sehr wichtig eigentlich. Er sagt, du kannst deine Freunde auf einer Hand zählen. An einer Hand. Und ruh dich nie auf deine Lorbeeren aus. Und das in einer Zeit, wo man mit jedem befreundet ist. Und ich bin hier, also das tut mir so weh, dass die Bedeutung dieses Wortes so missbraucht wird. Das ist so traurig.
Ja, das ist inflationär geworden. Aber von der Grundeinstellung, haben sie dich eher streng erzogen oder haben sie dir freie Geistigkeit erlaubt? Weil das ist ja auch jedes Elternpaar anders, ne? Oder sind
ich sage, die Konsequenz meiner Eltern war ihre Inkonsequenz. Ich habe viel geschenkt bekommen, in dem Sinne zum Beispiel, dass ich zwei Sprachen in die Wiege gelegt bekommen habe, ja. Und erstaunlicherweise haben meine Eltern nie was dagegen gehabt, als ich dann endlich gesagt habe, ich war 14, als ich gemerkt habe, ich möchte Schauspielerin werden, haben sie nie mir was in den Weg gelegt. Also mein Vater hat mir Biografien, Autobiografien, Bücher übers Theater geschenkt, also ich war völlig baff. Und ich habe mal meine Mutter gefragt, ich habe gesagt, wie kamt ihr denn dazu? Das war das Einzige, was dich interessiert hat. Also.
Ja, aber das ist doch was Wunderbares, wenn dann von den Eltern so eine positive Rückmeldung kommt. Das hätte ja auch sein können, dass die sagen, Kind, du spinnst ja, du musst was Anständiges lernen. Schauspielerei ist doch so unsicher. Ja. Ne? Das ist ja das, was die meisten, glaube ich, als Impuls erstmal haben, weil sie wissen, Schauspielerei ist was Tolles, aber es ist eben auch sehr, sehr ein hartes Feld. Man muss sich gegen ganz viel Konkurrenz durchsetzen und gibt nicht so viele Rollen. Ne? Aber sie haben dich da so unterstützt.
Ja, also, völlig. Also ich bin nach wie vor sehr überrascht darüber und ich freue mich sehr, dass sie das gemacht haben, aber ich glaube, dass sie auch ein bisschen naiv waren, weil ich glaube, ihnen ist nicht klar geworden, wenn ich es nicht schaffe, dass ich vielleicht komme und sage, ich brauche Geld. Obwohl mein Vater hätte mir nie Geld gegeben, also das hätte gesagt,
da wäre er konsequent.
Da wäre er sehr konsequent gewesen und sagt, ja, okay, do it yourself. Ja.
Hattest du denn mal eine rebellische Phase? Weil das kann ich von mir, also ich war eigentlich nie Rebell. Ich wäre es gerne mal gewesen, aber irgendwie war ich da, keine Ahnung, war ich zu langweilig, zu wenig Power, wie auch immer. Aber ich
vielleicht war es nicht nötig.
Es war vielleicht nicht nötig, aber hattest du mal so?
Ja,
richtig Rock'n'Roll und.
Ja, also durch meine Schwester gab es eine andere Verlagerung im Haus und natürlich auch eine Verantwortung, auch von meiner Seite her, die ganz selbstverständlich da war. Und ich habe, als ich in Wien gelebt habe, das sind ja die Teenagerjahren, da war Skifahren für mich ganz wichtig. Und ich habe auch im Leben Slalom bin ich gefahren. Ich bin mit meinem Rebellentum bin ich so um meine Eltern bin ich Slalom gefahren. Also ich habe viele Sachen gemacht, wovon sie keine Ahnung haben. Das machen die meisten. Aber ich hatte auch eine, 70er Jahre auch eine, sagen wir mal, eine sehr gute Drogenkarriere und Alkoholkarriere.
Gut, das
und
gehört
so.
Dazu. Nee.
Das haben sie nicht mitbekommen.
Du hast es schon erwähnt, deine Schwester Marion, die ist dir sehr, sehr wichtig. Und Ist es wirklich so, dass du im Rückblick sagst, dass die unglaublich enge Beziehung zu deiner Schwester, du wirst ja gleich auch nochmal bitte für alle, die die Geschichte nicht kennen, sagen, deine Schwester ist krank, dass die im Grunde deine Leidenschaft und deine Liebe für das Schauspielern ein bisschen wachgeküsst hat, ohne dass sie das bewusst gemacht hat, dass es einfach so passiert.
Ja, das kam aber erst, diese Erkenntnis kam sehr, sehr viel später. Also die kam eigentlich so vor 10, 12 Jahren sowas. Ja, meine Schwester leidet an dem Rett-Syndrom, also nicht Tourette, sondern Rett, R-E-T-T. Und das ist die zweithäufigste Behinderung für Mädchen. Es ist keine vererbbare Krankheit oder Behinderung, sondern es ist eine spontane Genmutation, die auf dem X-Chromosom landet in der Entwicklung und vom Vater stammt. Und die Mädchen werden völlig normal geboren, die Geburt ist alles, die entwickeln sich normal und dann irgendwann, noch vor dem zweiten Lebensjahr, setzt diese spontane Mutation des Genes ein und die Entwicklung bleibt stehen. Also sie hört auf und dann bleibt sie so auf dem Plateau stehen und dann fängt sie an, regressiv zu werden. Und die Mädchen fangen an, also sie sind völlig abhängig und die Frauen dann auch, meine Schwester ist jetzt 64, also sie hat eine unglaublich starke Persönlichkeit und ist auch sehr lustig und aber sie kann sich alleine in unserer Welt nicht bewegen, machen, also sie ist vollkommen abhängig von allem.
Also entweder Pflege oder eben, was das Schönste ist, dass eben Familie sich kümmert, aber... Mhm.
Das ist irgendwann nicht mehr machbar.
Es ist einfach zu viel.
Ja. Das ist, weil das geht von, also ja, anziehen, ausziehen, Zähne putzen, Haare bürsten, auf die Toilette bringen, Hose runter, essen, alles, ja. Also man muss alles machen. Und sie hat aber, wie gesagt, eine sehr starke Persönlichkeit und auch eine sehr starke Meinung. Sie kann nicht sprechen. Das ist, die Sprache geht auch verloren. Die Stimme ist da, aber die Sprache geht verloren. Sehr, sehr viele von den Rett-Mädchen und Frauen sitzen im Rollstuhl. Es ist ja ein Syndrom und das heißt, dass es viele, viele Sachen sind. Es ist nicht nur wie Diabetiker sein, ja, sondern viele haben Epilepsie, viele haben werden auch über eine Magensonde ernährt, alle haben Schlafschwierigkeiten und so weiter. Also es ist sehr, sehr komplex, aber es ist auch sehr spannend.
Wie kommuniziert denn deine Schwester, wenn sie nicht sprechen kann? Also
ja, es so fliegen manchmal Sachen durch die Luft.
Also so, es ist dann nonverbale ja, Kommunikation,
ja,
okay.
Ja,
also,
oder sie haut in die Hände oder sie schreit dann oder sie schiebt einen sehr elegant weg. Das kann sie auch machen.
Was mich so anrührt, dass du gleich ganz spontan gesagt hast, dass deine Schwester dich mehr geprägt hat als deine Eltern. Magst du denn sagen, inwieweit das jetzt vor 12 Jahren dir klar wurde, dass Marion dich für die Schauspielerei begeistert hat? Wie kam das? Weil du auch für sie schon so ein bisschen schauspielern musstest, um dich mitzuteilen, so Körpersprache, oder wie kann ich das verstehen?
Na, es kam dadurch, dass wir... Vor 12 Jahren habe ich einen Artikel im Tagesspiegel gelesen mit dem Übertitel »Wenn es nicht weitergeht«. Finde ich immer sehr spannend. Was macht man dann? Und plötzlich lese ich die Biografie meiner Schwester, also fast zu 100%, und bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich immer wissen wollte, was hat Marion, was hat sie dazu gebracht? Wir wussten es ja nicht. Und meine Eltern haben dann irgendwann einmal über all die Jahre so eine Art Struktur drumherum gebaut und es war halt unbeantwortet. Und ich habe dann... Da ist der Professor Wilken, Bernd Wilken, der in Kassel ist, der da ein sozialpädiatrisches Zentrum hat für behinderte Kinder, wo Rett, also auch ein sehr, also so ein, wie sagt man, nicht Schwergewicht, Hauptgewicht.
Schwerpunkt.
Und ich habe dann, der stand in dem Artikel, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir eben all das erzählt, was mit dem Rett ist. Und dann hat er für mich den ausschlaggebenden Satz gesagt, leider ist es so, dass die meisten Kinderärzte und Neurologen nach wie vor sagen, ach, sie erkennen es nicht, die Kleine ist langsam, die ist faul, das wird schon. Und das haben meine Eltern Anfang der 60er Jahre gehört. Und da habe ich gesagt, hallo? Wir haben jetzt hier 2012. Das kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist. Und dann habe ich gemerkt, dass sozusagen dieses Ungetüm, das so auf mich ist, weil ich eine gewisse Öffentlichkeit oder Popularität habe, dass ich das benutzen kann. Mhm. Das ist dafür da. Und dann habe ich ein Interview im Tagesspiegel gegeben und das hatte Roswitha Quartflieg gelesen und hat mich gefragt, ob wir nicht ein Buch drüber schreiben
wollen. Das heißt Brief an meine Schwester. Das genau. ist ein großer Erfolg und das kann ich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich kann es ja nochmal als Lesetipp raussenden. Das
sehr
ist,
gerne.
Also ja. mit Roswitha Quartflieg und also die hat es geschrieben, aber du hast ihr natürlich den Input gegeben. Ihr habt dann sehr, sehr viele Gespräche vorher geführt mhm. und sie hat es dann niedergeschrieben. Was
genau. Und jedes Wort da drin ist von mir auch abgenommen. Also schön, wir haben es dann, es war ja. toll, wie sie das geschrieben hat und natürlich habe ich gewisse Sachen auch klarer, als ich, wie ich rede und so weiter. Aber das ja. ist ja ein ganz ja. normaler Prozess. Und innerhalb dieses Prozesses des Erzählens ist mir klar geworden, dass ich ja eigentlich Marion immer für andere erklärt ja. habe. Und was tue ich? Ich bekomme ein Skript, ich lese die Worte da und verkörpere sie und versuche sie jemandem anderen, was das Leben dieses Menschen bedeutet. Und da habe ich gemerkt, na, das habe ich ja eigentlich immer schon gemacht.
So schließt sich der Kreis. Nun lebt Marion in Kalifornien ja. in einem Pflegeheim und du
eine Einrichtung.
Ja, ne? Also du besuchst sie. Mhm. War es ist richtig, dass du auch mal versucht hast, sie nach Deutschland zu holen, aber ja. es bist immer noch it's work in progress
ja,
oder?
Genau.
Es ist nicht so leicht, ne, mit den Versicherungen und
Krankenversicherung. Ja, also sie ist meine Mutter ist noch drüben, ja, okay, aber meine Mutter ja. ist jetzt auch in einer heiteren Demenz, Gott sei Dank. Also nicht, dass sie die Demenz hat, aber nee, dass sie heiter war, ist.
Das ist was Schreckliches, aber es ist gut, wenn es nicht so eine aggressive Demenz ja, ist. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn dann Menschen ganz aggressiv werden. Ja. Und das hat sie
Gott sei Dank nicht. Und also sie kann nicht mehr für meine Schwester sorgen. Sieht sie aber einmal die Woche. Und wenn ich da bin, kommt die Marion immer nach Hause. Und ja, und da ist halt, es ist einfach super.
Hoffentlich gelingt dir das bald, das wünsche ich dir von Herzen, weil es ist ja spürbar, wie sehr du deine Schwester liebst und das wäre ja schon mal schön, dass ihr euch dann häufiger auch sehen könnt. Ja. Auch wenn es natürlich für dich, schätze ich mal, auch immer ja auch was Wunderschönes, aber auch was Belastendes ist, oder? Oder ist das nicht mehr belastend, wenn sie dann auch mal aggressiv wird oder wenn sie sich nicht so artikulieren kann? Ich glaube, das tut ja dann doch auch manchmal weh, oder ist das für dich einfach, weil du es nicht anders kennst, ganz normal
inzwischen? Da hast du schon recht, da sind gewisse Sachen, die wehtun, also zum Beispiel in der Pandemie bin ich rübergeflogen. Sie haben mich nicht zu ihr gelassen. Ich durfte sie nur durch eine Plexiglaswand sehen. Da bin ich fast irre geworden. Sie auch. Sie hat immer wieder so versucht. Und wir konnten nicht zueinander hin. Und eine andere Sache war, dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das mit FaceTime. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil sie zu mir wollte und sie konnte nicht. Und sie hat es natürlich nicht verstanden. Nein. Und dann hat sie sich, also sie hat da ganz stark drauf reagiert. Und das mache ich nie wieder, ja. Aber die große Belastung ist, was passiert, wenn unsere Mutter stirbt und kriege ich sie hierher?
Wie gesagt, vom Herzen drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass das klappt und dass das bald dann ein Happy End hat. Ja. Eine Frage zum Thema amerikanische Staatsbürgerschaft, deutsche Staatsbürgerschaft. Du bist ja, hast beide Staatsbürgerschaften. Fühlst du dich immer noch sehr verbunden deiner wobei, würdest du sagen, USA ist auch für dich Heimat oder ist es eigentlich gar nicht so, weil du ja nur in deiner Kinderzeit, ich glaube, fünf Jahre insgesamt dort gelebt hast?
Ja, ne? Ich war zweimal dort insgesamt fünf Jahre, was ja wirklich nichts ist.
Also was für ein Gefühl hast du? Weil das, ich meine, ich liebe die USA, ich finde, das ist ein wunderbares Land, leider eben auch sehr gespalten. Also das, was da jetzt politisch passiert, ist alles ein anderes Thema. Aber das tut mir auch weh, weil das ist so ein tolles Land und so tolle Menschen. Mhm.
Also ich bin eigentlich Europäerin, würde ich sagen, ja. Also Wiener Mutter und viel in Wien gelebt und auch viel in Wien gearbeitet, am längsten in Berlin gelebt. USA ist, ich war gerne dort, Boston liebe ich sehr. Also Boston ist für mich eine sehr, sehr auf- und anregende Stadt. Kalifornien, da wo meine Mutter und Schwester sind, ist schön. Aber ich habe da keine Wurzeln, außer meine unmittelbare Familie. Und wahrscheinlich kennst du USA besser als ich.
Ja, also ich bin oft auf der Ostküste, Westküste nicht so oft, aber es ist ein bisschen Klischee. Ich war noch nie irgendwie im Mississippi-Gebiet. Ja. Also es gibt so viele tolle Ecken, die Wüste Nevadas und die Rocky Mountains, das ist alles noch auf meiner Liste. Also es gibt so viel zu entdecken. Also Kalifornien, und Boston kenne ich natürlich auch. Und liebe ich New York, Florida, solche Plätze. 2019. Ich frage deswegen, weil ich es spannend fand, dass du erst 2019 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hast. Oder ist das ein Fehler auf Wikipedia?
Das ist richtig. Nein, das ist
ne? Was war da für eine, also du warst vorher wirklich dann immer nur Amerikaner, nur, ganz schlimmes Schicksal, amerikanische Staatsbürgerin.
Ja, ich wollte schon länger die deutsche, die hätte ich auch bekommen, aber da hätte ich die amerikanische aufgeben müssen. Und solange meine Familie noch da ist, bin ich dazu nicht bereit.
Okay. Leslie, wie gehst du heute mit deinen persönlichen Defiziten? Und ich meine nicht als Schauspielerin, sondern wir alle haben ja Flaws, wir haben alle Makel, wir haben Macken. Das macht uns menschlich liebenswert, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Wann hast du gelernt, dich so anzunehmen, wie du bist, mit allen Schwächen auch und allen Macken und Makeln, die wir alle haben? Das ist ja eine Reise, ein Kampf.
Ja, aber bin ich noch drin, weil ich glaube, ja, auf einer Seite bin ich auf der einen vielleicht gelassener geworden. Vielleicht hat mir auch, da bin ich wirklich ein bisschen so wie Maria zum Kind gekommen, meine Position im Vorstand vom BFFS, das hat mir sicherlich auch, gibt mir auch eine, ich muss mich verhalten.
Ja? Darf ich kurz, also BFFS die Gewerkschaft der Schauspielerinnen und Schauspieler, ne? Für
genau,
die es nicht wissen.
Ja. Ist die größte, die es je gegeben hat. Wir sind mittlerweile schon 4.200 und sind mittlerweile auch eine Gewerkschaft, weil wir eben Tarifverhandlungen, also ich nicht, da bin ich nicht dabei. Aber wir haben halt sehr, sehr viele Themen, um überhaupt den Beruf des Schauspielers auch besser in der Gesellschaft anzusiedeln und dass die Sozialbedingungen besser sind und so weiter und so fort. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Themen ist, was ja die anonyme Beratungsstelle ist und so weiter. Aber das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also da wachse ich auch dran. Und ich denke eben, es ist wichtig, dass man auch gewisse Positionen, wie zum Beispiel in einem Vorstand oder als Beispiel, es gibt ja ganz viele andere Sachen, oder sich mit Menschen mehr zusammentut, damit man nicht so isoliert bleibt und dann in seinem eigenen Sud immer nur mariniert und dann kommt ja eh nur Soße dabei raus und nichts Konkretes. Und wie gehe ich damit um? Also ich versuche, gnädiger mit mir zu sein, aber ich bin mit mir auch ungeduldig und ich will besser sein. Ich will besser sein, als ich es bin. Und ich weiß oft nicht, wie ich das machen soll.
Würdest du denn sagen, dass du mit dem Reifer, mit dem Älterwerden kompromissloser geworden bist in vielerlei Hinsicht? Ich sage nur, man lernt ja mit dem Älterwerden, dass das Leben begrenzt ist und dass man seine Zeit eigentlich nur noch mit Dingen gestalten möchte, die einem was bedeuten. Also, dass man nicht mehr so viel Zeit verliert mit Menschen, die einen langweilen. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber einfach filtert und kompromissloser wird. Würdest du das bestätigen, dass es bei dir auch so wird?
Also ich kompromissloser will ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ob ich, sagen wir mal, ich würde es sehr viel schneller, ich merke es oder ich würde es sehr viel schneller merken, wenn das jetzt eine Person ist, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wo ich sage, ja, also wir haben uns nicht so viel zu sagen und da ist nett, aber also weil ich wirklich nicht die Zeit mehr dazu habe, ja. Und das ist eben auch durch die Vorstandsarbeit, die wir alle ehrenamtlich machen, wird sehr viel von der freien Zeit weggenommen. Und ich möchte auch mit meinem Mann zusammen sein, mit ihm Zeit verbringen und mit meinen Freunden und ich entscheide mich besser als früher, sagen wir mal so.
Wieder eine sehr charmante, weiche Umschreibung, finde ich super. Was ist das bislang mutigste oder vielleicht auch verrückteste, was du in deinem Leben getan hast? Wir alle haben ja mal Momente, wo wir uns selbst also überraschen, was wir jetzt gemacht haben, dass wir wirklich ins kalte Wasser gesprungen sind, dass wir irgendwas hinter uns gelassen haben, wo wir lange überlegt haben. Gab es irgendwas, was dir im Kopf rumschiebt, was wirklich sehr mutig war oder auch ein bisschen verrückt?
Also das mache ich ja eigentlich im Beruf permanent. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall bin. Ich springe ins kalte Wasser und wenn ich auftauche, merke ich, ich bin nicht im Schwimmbad, ich bin im Meer.
Und die Wellen sind hoch.
Ja, also. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich denke noch, wo ist Land? Ja. Wie komme ich wieder ans Ufer? Aber also mir fällt spontan, das ist nichts Besonderes, sondern es ist strohdoof gewesen. Ich war noch nicht lange in Berlin. Es ist so doof. Aber es war so gefährlich auch, dass mir jetzt fast physisch schlecht wird. Und ich habe oft gesehen, wie Leute aus der U-Bahn, die konnte man ja damals selber die Türen aufmachen.
Genau. Nicht ungefährlich.
So, Ja, so als es die U-Bahn in die Station einfuhr und langsamer wurde, die Tür aufgemacht haben und rausgesprungen sind. Und sag ich, ach, das mache ich auch. Das mache ich und ich Volltrottel bin nicht mitgelaufen.
Sondern einfach.
Ja, und ich bin natürlich bum, sowas von, aber ich bin Gott sei Dank nicht zurück in die U-Bahn oder was, sondern ich bin da auf dem Perron bist gefahren.
Hart gefallen.
Ja, aber ich meine, wie deppert kann man nur sein, ja?
Aber also, es war verrückt, das stimmt. Das war
verrückt so, war das, ja. Also Gott sei Dank, mich hätte es nie dazu hingeführt, oben auf einer S-Bahn das zu machen.
War ja auch mal Thema. Also es hat sich ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen beruhigt, ja. Dass dieses S-Bahn-Surfen oder U-Bahn-Surfen, das war ja mal, ich glaube, in den 80ern, 90ern.
Nein, das ist immer noch Thema. Ja,
okay.
Also ganz gefährlich. Also das ist ja wie bescheuert. Aber meins war auch bescheuert.
Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Und arbeitest dran, aber es ist Work in Progress, weil es nicht so leicht ist, davon mehr zu bekommen.
Ja, ja, ja. Ja, Zeit ist schon eine wichtige Komponente im Leben. Um das zu machen, ich habe das Gefühl, dass ich sehr oft nicht das mache, was ich machen will, weil mir die Zeit fehlt. Da wäre dann auch wieder auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, das besser entscheiden, lasse ich das weg, um das zu machen und so. Also da, ja, um noch mehr Sachen auszuprobieren. Das ist ganz doof. Also ich weiß nicht, wenn zum Beispiel in diesem Beruf, weil ja alles immer so gehäckselt ist, so, mehr oder weniger die Zeit.
Genau.
Ich würde sehr gerne mein Französisch, was sehr, sehr rudimentär ist, verbessern. Aber ich komme nicht dazu, weil dann bin ich ja, ich würde wahnsinnig gern in Schulen gehen und mit Kindern, Jugendlichen lesen. Aber da bist du zweimal da und dann bist du zwei Monate weg. Ich meine, was ist das? Das ist gerade keine Konstante.
Stimmt. Und gerade so was Sprachenlernen angeht, also da kann ich mich an die eigene Nase fassen. Ich und mein Mann, wir sind sehr Spanien, Ibiza, Barcelona affin und wir möchten gerne Spanisch lernen. Wobei in Barcelona sprechen sie ja Katalan. Das ist ja ein anderes Thema. Ja, genau. Aber es ist einfach.
Aber man kommt mit Spanisch durch.
Man kommt ein bisschen. Also wir können inzwischen auch Gott sei Dank uns im Restaurant und auf dem Markt verständigen. Aber es ist eben doch eine Herausforderung. Und wenn man nicht mehr 20 ist, wo man ja ein Gefäß ist und wo man ganz schnell lernt, ist es eben auch, man muss sich da hingeben. Es ist einfach wichtig und das ist ganz schwer, das durchzuziehen. Ich sage nur die unregelmäßigen Verben im Spanischen, der Horror. Und das fällt mir wahnsinnig schwer.
Ja, ja.
Aber du würdest dann auch sagen, wenn, dann würdest du wahrscheinlich auch das wirklich dann konsequent machen, das Französisch lernen.
Ja.
Ne? Und da fehlt einfach dann die Zeit.
Da fehlt die Zeit, weil ich finde das, ich meine, ich habe es ja selbst an mir erlebt. Ich habe keine offizielle Ausbildung. Ich hatte die Sprache und meine Liebe zum Schauspiel. Und ich komme in ein Land, gut, ich bin hier groß geworden, aber ich hatte keinen Anschlusspunkt und gelte hier als deutsche Schauspielerin, arbeite hier als deutsche Schauspielerin. Und es ist, weil ich diese Sprache habe, weil ich mich in dieses Land, sowohl wie auch in Wien, hineinbegeben kann, weil ich die Kulturen kenne. Und es geht nur über Sprache. Und dieses bescheuerte, hier, ich habe mein Handy, sprech rein, sag mir bitte auf Serbo-Kroatisch, wie sage ich, wie geht es dir? Dann kommt das heißt, überhaupt den Versuch zu unternehmen, sich mit jemandem anders auseinanderzusetzen, mit einer Kultur, es macht mich wahnsinnig, was man sich vergibt. Und es ist nicht nur die Faulheit oder sowas der jungen Menschen, es wird ihnen nicht mehr mitgegeben.
Das ist auch ein Thema für sich. Ich bin sehr ambivalent, was die ganze Digitalisierung angeht. Mhm. Da könnte man auch wieder auch über AI, also künstliche Intelligenz und so, aber auch dieses ganze Thema Smartphones und dass die Menschen sich zum Sklaven dieser Technik machen. Ich inklusive, ich gucke viel zu oft auf dieses Telefon und das ist eine schreckliche Sucht und ich finde es beängstigend, wie sich das alles entwickelt, aber anderes Thema. Leslie, ich möchte noch einmal kurz zum neuen Tatort aus Köln zurückkommen, weil ich fand, der Kommissar Barlauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, der hat zu Beginn einen Gedankengang, da beobachtet er ein junges Liebespaar und sagt dann zu sich selbst, jung, ist es gut, so jung zu sein oder ist es schlecht? Will man das wirklich alles nochmal von vorne? Frage an dich, wärst du gern nochmal 18? 20. Mit allem Negativen, was man da auch durchlaufen muss. Das ist toll, wär's nochmal 18 sein mit dem Mindset, den man heute hat.
Ich wollte gerade fragen, darf ich das mitnehmen?
Nein.
Nein.
Weil das ist, finde ich, da müsste ich lange überlegen, weil es ist natürlich auch was Schönes, jung zu sein, das gemein ist, wenn du jung bist, dann merkst du gar nicht, was dir gerade gegeben ist. Du nimmst diesen Körper und diese Vitalität, das ist alles selbstverständlich. Ja. Und du merkst erst später, was du da eigentlich hattest. Oder vielleicht auch Schönheit. Du bist viel zu unsicher, um zu merken, wie attraktiv du eigentlich warst. Ne?
Ja.
Und,
ja.
Also, aber klares Nein. Warum?
Weil ich mit meinem Leben wirklich sehr glücklich bin. Und ja, obwohl ich meine, dass ich viele Sachen, also wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte besser werden, dass ich viele Sachen nicht mache, die ich machen möchte, dass ich auch Sachen noch nicht erreicht habe, aber da sehe ich noch nicht ein Ende, also das, ich sehe das nicht als abgeschnitten, aber dass da noch so viel ist. Und wenn ich jetzt 18 bin, ja, klar, werde ich vielleicht andere Entscheidungen würde ich fällen oder so, aber nein, ich bin in dieser Welt glücklich. Auch mit all den Schwierigkeiten und Unwegsamkeiten und
Herausforderungen. Ich sag nur, ja, deine Mama, wenn die jetzt dement ist, auch wenn es, ne, was sagst du, glückliche?
Heitere Demenz.
Heitere Demenz. Das ist ja trotzdem was sehr Belastendes. Ich glaube, ja, Demenz ist für alle Beteiligten sehr, sehr herausfordernd, auch mit deiner Schwester. Aber finde ich toll, wenn du sagen kannst, ich bin glücklich. Ja, das ist doch das, was wir alle wollen. Und das ist was Schönes. Was ist für dich das Tollste und das Schönste an der Lebensphase, in der du jetzt bist? Du bist ein bisschen älter als ich. Wird nennst du der Herbst des Lebens. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber eigentlich ist es ja auch was Wunderbares. Herbst ist eine wunderschöne Lebenszeit.
Aber ich bin ein Novemberkind, also ja, da sprichst du mich eh an. Ne? Also ich bin im Herbst geboren und das ist...
was ist da für dich das Schönste so in dieser Phase, wo du jetzt sagst, ja, und ich bin, kann wirklich sofort sagen, ich bin glücklich und es passt irgendwie alles, fühlt sich gut an.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Phase zu tun hat, also mit dem Alter für mich. Ich habe immer vergessen, wie alt ich bin. Alle meine Freunde sind gleich alt, aber es stimmt ja nicht. Aber so ist das einfach, so wie ich damit umgehe. Und was in meinem Leben ist, ist, dass ich habe einen wirklich wundervollen Menschen an meiner Seite als Mann. Er hat mir eine Familie, seine Familie geschenkt durch diese Ehe, die ich aus einer sehr kleinen Familie komme, in der ich aufgenommen worden bin und ich diese Menschen auch alle unglaublich liebe und mit ihnen wirklich auch persönliche, unsere Beziehungen habe, also zwischen ihnen und mir. Und wir haben eine sehr schöne Wohnung, die wir uns erarbeitet haben und die mittlerweile uns auch gehört. Ich darf in einem Beruf arbeiten, in dem ich immer arbeiten wollte und ich bin da drin glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich als Frau mit 65 so viel arbeiten darf und auch interessante Rollen bekomme. Davon wünsche ich mir ganz klar mehr. Also ich mache da keinen Hehl draus und ich möchte, dass die Herausforderungen immer größer werden. Es gibt einiges, was ich mir wünsche und ich möchte das weitermachen. Und ich weiß nämlich aber auch, und deswegen bin ich auch so dankbar, wie schwierig es für sehr viele von meinen Kolleginnen ist.
Riesenthema.
Und das fängt schon mit sehr viel früher an. Und da sind wir zum Beispiel sehr, sehr dankbar, der Gesine Zukowski und der...
Let's change the picture.
Ja,
ich hatte nämlich mit der Gesine nämlich auch
ein Gespräch
geführt, auch über das Thema. Schon mit mehreren, weil das ist ja ein großes Thema, gerade bei Schauspielerinnen, die eben, da war das Thema 47, aber es geht teilweise schon plus. Anfang, es geht schon mit 40. Also ich hatte mit Katharina Wackernagel ein Gespräch, die macht sich jetzt schon Sorgen. In einer Zeit, wo man sagt, was ist denn da schiefgelaufen, dass da jetzt schon Ängste sind.
Ja, und das ist, und es geht ja nicht per se darum, dass Frauen, die über 47 sind, besetzt werden. Es geht darum, die Geschichten, ihr Leben zu erzählen, ja. Und das ist etwas, was der BFFS, also der Schauspielverband, und dann Menschen wie Gesine und auch die Silke Burmeester nach vorne bringen wollen. Und wir das natürlich auch unbedingt unterstützen und dass eben es wachgerüttelt wird. Ich meine, ich will nicht sagen, die Frauengeschichten sind besser oder interessanter als die Männergeschichten, gar nicht. Nur ich glaube, dass Frauen in einer gewissen Problematik, und das haben ja alle Gruppen, die irgendwie nicht gerade in der Mitte des Kreises sind, also alle Menschengruppen haben, das ist eben der Kampf, um in diese vermeintliche Mitte des Kreises zu gelangen. Also was Frauen erkämpfen mussten. Wie viele Filme gibt es über Frauen? Es läuft jetzt gerade auch einer im Kino, weil ich weiß den Titel nicht, aber sie auch wählen dürfen oder in der Schweiz.
Ich glaube, morgen ist auch noch ein Tag, dieser italienische Film.
Ja, genau.
Den muss ich mir anschauen, der soll ganz toll sein.
Der soll sehr, sehr gut sein. Und dieses Problem Problem, dass Männer nicht wählen dürfen, das gab es nicht. Also wir haben so viele Hürden gehabt und das macht uns ja auch anders. Und das sind Geschichten. Es geht jetzt nicht nur um Wählen, sondern es ist einfach ein Beispiel, was wir zu erzählen haben, um überhaupt da zu sein, wo wir sind und schau, wo wir sind.
Und es sind eben viele, 21 Millionen Frauen über 50 in Deutschland. Das ist ein riesen Markt.
Und der muss bedient
werden. Ganz genau. Nochmal zum Thema Älterwerden. Was für Gedanken spuken denn in deinem Kopf rum, wo ich dich jetzt so erlebe? Du bist so lebenslustig und du willst noch so viel machen. Du hast so viele Ideen und möchtest lernen, möchtest dich weiterentwickeln. Aber trotzdem ist dann ja dieses Gefühl, es ist leider nicht mehr so viel Lebenszeit vor einem, wie hinter einem liegt. Das ist ja was, was einem so ein bisschen...
Das ist kein Gedanke.
Das finde ich interessant. Also du blendest das komplett aus. Ist dir viel zu...
Ich blende es nicht aus, weil das ist ja ein aktiver Prozess. Ich denke gar nicht dran. Ja.
Das finde ich sehr inspirierend, weil ich habe nämlich leider genau das, also ich denke immer, oh Gott, und fange an zu rechnen und wie viele gute Jahre bleiben mir vielleicht noch, wenn ich dann vielleicht mal krank werde. Ja, es ist wirklich schlimm, das meine ich ja auch selbstkritisch. Ja. Also du hast gar nicht diese Gedanken, du lebst dein Leben to your fullest und alles ist dann super.
Ja. Mein Vater hat immer gesagt, also es hat er mir eigentlich vorgeworfen, er sagt, du lebst Tag für Tag. Und ja,
aber so die mit der Endlichkeit hast du dich schon, also das ist ja was, womit man sich arrangieren muss. Man muss ja einfach das Bewusstsein haben, es kann irgendwann zu Ende sein.
Ja,
oder
klar.
Ist das auch bei dir gar kein Gedanke, der mal hochploppt?
Äußerst selten. Und was ich glaube, wo ich versuchen würde, ist, das ist zum Beispiel wieder Roswitha Quartflieg hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Ein Mann seiner Zeit. Und sie ist auch im Vorstand oder Botschafterin von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, glaube ich, heißt es. Und da würde ich mir wünschen, dass, wenn es soweit ist, wenn ich merke, ich bin am Abgleiten, dass ich das auch für mich selber in die Hand nehmen kann. Weil ich glaube schon, das hat mit Würde zu tun. Ich selber habe keine Kinder, ich möchte niemand zur Last fallen und ich möchte schon gar nicht irgendwo dahin siechen. Ja. Und für meine Mutter tue ich das Beste, was ich kann und das ist im Moment immer noch sehr, sehr gut und sie ist auch noch zu Hause und so und das ist, aber ja, ich weiß nicht, ob sie, also sie weiß es ja nicht, ne? Es ist nett, aber es ist wirklich kein wirkliches Leben in dem Sinne mehr. Ne?
Aber ich finde das Thema Sterbehilfe, humanes Sterben ist weiterhin sehr, sehr wichtig. Ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand, es gab da glaube ich, der Versuch im Bundestag da irgendeine Reform durchzusetzen, aber das hat nicht geklappt. Die Mehrheit war nicht da, ne? Und das ist eben traurig, weil ich persönlich davon sehr betroffen bin, dass meine Mama nämlich auch da klar geäußert hat, sie möchte auf keinen Fall an irgendwelche Geräte angeschlossen werden und so weiter. Da muss man sich absichern, weil das ganz schwierig ist, wenn man da nicht irgendwas notariell in der Hand hat, dann können die Ärzte immer sagen, erzählen Sie mal viel. Ja. Dann kommt sie erstmal in die Intensivstation. Also ich bin da sehr auf deiner Seite und finde das sehr, sehr wichtig und da sollte viel mehr Bewusstsein noch wachgerüttelt werden zu dem Thema. Welche Dinge haben im Laufe deiner Lebensjahre immer mehr an Bedeutung verloren, die vielleicht noch vor 20, 30 Jahren dir viel wichtiger waren, weil da verschiebt sich ja auch einiges im Leben.
Nicht mehr auf jedes Fest zu gehen. Also ich bin auch nicht auf jedes Fest gegangen, aber auch nicht jedes zweite Fest. Also das ist, oder diesen Empfang und den Empfang mitnehmen, das ist wirklich wahrlich nicht mehr wichtig. Manchmal ist es schön, wunderbar. Was hat sich denn dann noch verschoben? Ich habe endlich Autofahren gelernt.
Oh.
Das freut mich sehr. Aber ich habe auch gemerkt, es ist nicht so wichtig. Ich bin froh, dass ich es kann. Ich bin froh, dass ich hatte ja dieses am Strand entlang. Wieso am Strand?
Cabrio.
Genau, also, natürlich.
Ne? An der Côte d'Azur.
Und dann natürlich von diesen Heavy Metal oder Rock Bands, also so wie Guns N' Roses, dann die Balladen hören, ganz laut. Der so, kann ich ja jetzt auch machen, aber ich brauche kein Auto. Aber das kann ich natürlich nur sagen, da ich das alles jetzt hinter mir habe. Und was habe ich denn noch so?
Vielleicht auch, also was mir auffällt, mir ist es nicht mehr so wichtig, was andere von mir denken. Das ist auch eine Sache, die ich ganz schön finde, weil man ist ja so als junger Mensch immer sehr bedacht.
Sehr abhängig, ja.
Wie wirke ich, wie bin ich, mache ich allen recht?
Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nicht wieder 18 sein würde wollen. Sehr richtig. Also da bin ich auch, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so eine Entenhaut habe, wo alles abhält, weil das steht mir nicht. Aber es ist auf jeden Fall, dass ich viel, und vielleicht war auch sogar das Buch, hat das mich dazu geführt, weil ich irgendwann mal ein Gespräch hatte und jemand hat gesagt, naja, weißt du, es können ja Leute sagen, du machst das nur, um auf dich aufmerksam zu machen. Und ich habe gesagt, nee. Ich weiß ganz genau, warum ich das mache. Ich mache das, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, weil ich weiß, was meine Familie durchgemacht hat, indem sie nicht gewusst haben, dass es das gibt. Und von mir aus können Leute denken, was sie wollen.
Genau,
ja.
Genau,
und ich glaube, dass das Buch, und da wäre dann wiederum meine Schwester, die mir bei geholfen hat, dass das damit eigentlich, ja, so vor 12, 15 Jahren damit auch verabschiedet wurde. Ja.
Was hättest du gerne schon vor 20 Jahren gewusst? Oder vielleicht auch vor 30 also oder 40 Jahren?
Ja, also
Jahren,
ich hätte also schon gerne sehr, sehr früher gewusst, was mit meiner Schwester los ist.
Weil einfach dann, man hätte ganz anders auch umgehen können mit Situationen und auch mehr in die Wege leiten können,
ja,
dass es hier besser geht heute.
Ja,
oder sowas.
Therapeutisch und Unterstützung und ärztliche Betreuung und diese Sachen und so, ja. Also das würde ich wirklich sagen, das ist das Allergrößte. Natürlich gibt es andere Sachen, aber das ist für mich das Allergrößte und das hätte ich meinen Eltern auch gewünscht. Mein Vater weiß leider nicht, also er ist gestorben, bevor wir das übers Rett-Syndrom erfahren haben, was ich sehr schade finde, weil er ist natürlich damit ins Grab gegangen, dass er denkt, dass er Schuld hat.
Das ist natürlich was sehr Trauriges,
ja.
Aber manchmal ist das Leben auch nicht gerecht.
Nein.
Das ist jetzt so ein bisschen platt, aber es ist leider eine Lehre, ja, die man auch mitnehmen muss. Es ist nicht immer alles gerecht. Nee. Und was ist für dich die größte Herausforderung des Daseins auf dieser wunderbaren, aber auch schrecklichen Welt? Also es ist ja eigentlich was Wunderbares, was Schönes auf der Welt zu sein, aber manchmal ist es auch, finde ich, eine Herausforderung. Oder siehst du das überhaupt nicht? So, wird nicht da wieder zu verkopft und du lebst dein Leben einfach und stellst dir solche Fragen gar nicht.
Die Herausforderung hat sich schon sehr zugespitzt. Wir leben in einer wirklich sehr instabilen Zeit. Und es ist ja ein Schutz, dass man sagt, ich mache mein Leben weiter und also ich meine, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, hilft das leider niemanden in der Ukraine, aber sie ist nicht weit weg in meinem Kopf und die Herausforderung auch was umweltmäßig ist, also ich wirklich seitdem ich in Deutschland bin, weil Deutschland war immer umweltbewusst, ja. Zuerst die Alternative Liste haben damit angefangen, die Grünen und. Und das mache ich in meinem kleinen Umfang, in meinem Kreis und bin aber auch, ja, was die große Herausforderung sind, sehr viele Politiker, die nicht wirklich das Volk unterstützen und das Volk spricht laut. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass viele Sachen einfach unterm Teppich gekehrt werden, nicht wirklich wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden. Und wir sind seit einiger Zeit und es spitzt sich immer mehr zu. Wir sind an ganz wichtigen Scheidungspunkten.
Ja. Aber das kann ich auch nur unterstreichen, dass es eben so wichtig ist, dass Politikerinnen und Politiker nicht zu sehr so in einer Art Bubble, in einer Blase sind, weil ich glaube, es gibt Politikerinnen und Politiker, die sehr wohl zu den Menschen gehen, die auch ein offenes Ohr haben, aber viele merken gar nicht mehr so richtig, was die Ängste und Sorgen sind. Das wird ja immer gerne, es ist so ein Politiker-Slang, wir müssen mehr auf die Ängste, Sorgen und Nöten der Bevölkerung hören, aber das sagen sie seit 30 Jahren und irgendwie machen es viele bis heute.
Ich meine, eines macht mich jetzt völlig sprachlos und wütend, ist, dass nicht in die Bildung investiert wird. Jedes Mal, dass es eine Wiederwahl gibt, ist Bildung ein Riesenthema. Und dann nichts. Die Kinder in Berlin, nicht alle Schulen, aber dass es überhaupt eine Schule gibt, wo die Toiletten nicht sauber sind und nicht benutzt werden können, wo es keine Lehrer gibt. Ich meine,
und das ist das Wichtigste. Also Kinder sind die Zukunft. Auch eine Plattitüde, aber es ist so. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis an eine Gesellschaft, wenn sie so wenig in die Zukunft investieren, was Kinder angeht. Wie können wir, weil ich glaube, du bist da eine gute Ratgeberin, wie können wir es schaffen, grundsätzlich eine positive Neugierde auf das Leben, auf das Unbekannte und auch so eine kindliche Begeisterungsfähigkeit lebendig zu halten? Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Menschen so ein bisschen mit dem Älterwerden verlernen, weil sie sich dann doch zu sehr in so ausgelatschte Pfade bewegen und man will auch keine Experimente mehr und bloß nicht mehr so viel aus der Komfortzone. Hast du da Tipps, wie man so eine Neugierde, eine Lust aufs Leben und so ein, was auf das Neue, auf das Unbekannte lebendig erhalten kann?
Ich denke, ich weiß, dass die Menschen sehr, sehr eingespannt sind und es hat sich ja, was es ja in den USA schon lange gibt, hat es sich ja hier auch schon ausgebreitet, dass in Familien beide Eltern arbeiten und manchmal auch nicht nur jeweils in einem Job, sondern manche haben zwei sogar. Das Leben ist sehr teuer geworden.
Ja.
Und der Druck von außen ist sehr stark, die Ängste auch, also da, Miete ist, also diese Sachen, Miete und Bildung und so, das ist so verletzend, dass man nicht besser damit umgeht. Ich denke aber, wenn man versucht, einmal die Woche etwas zu machen, was man sonst nicht macht. Ja.
Und sich auch bewusst das vornehmen. Ja, einfach planen und sagen, das ist meine persönliche Insel, wo ich mal das erste Mal vielleicht ins Ballett gehe, wenn man irgendwie nie da war, ne, oder irgendwas mal ausprobiert.
Oder einfach sagt, kommt, wir machen ein Picknick auf dem Balkon oder was weiß ich, einfach entweder alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Ich glaube, wenn man sich das vornimmt einmal die Woche, dadurch wächst Neugierde da, und weil dann kommen andere Sachen dazu und das erweitert schon mal das Spektrum. Und da können ja alle in der Familie so während der Woche dran, können wir das oder können wir das machen oder so. Ne? Das ist so eine Begeisterung vielleicht, eine Freude.
Sehr schöner Tipp, werde ich mir mal zu Herzen nehmen, weil man muss ja wirklich was auch dafür tun. Das fliegt einem nicht immer alles entgegen. Das ist auch dann die Überlegung zur nächsten Frage. Ist für dich glücklich sein zuweilen auch eine Entscheidung und Optimismus auch eine Kraftanstrengung? Weil ich glaube, Glück kann einem zufliegen, aber manchmal kann es auch von einem selbst kommen. Man kann sich auch Situationen suchen, wo man Glück schon in der Vergangenheit gefühlt hat. Also wie siehst du das? Ist das?
Ich gebe dir ein kleines Beispiel, was ich mache. Es geht wirklich den meisten Menschen in Deutschland gut. Einfach mal so. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich gehe aber durch die Straßen und sehe griesgrämige Gesichter und ich lächle sie an. Ich nehme mir vor, wenn ich auf die Straße gehe, mit einem Lächeln, um mich herum zu gucken. Da kommt so viel mir entgegen. Auch manchmal so, wieso lächeln die mich
an? Warum lächelt die? Was hat die denn für ein Problem?
Ja, und so. Oder manchmal muss ich auch sagen, gibt es Männer aus dem Arabischen, die ja, wie auch immer, Frauen nicht anschauen. Da merke ich aber auch, dass sie so manchmal ein bisschen zucken. Oder ganz vehement wegschauen. So, okay, es ist dein Bier, nicht meins. Aber das ist etwas, was ich mache, weil ich bekomme was zurück. Und das heißt, ich gehe auch glücklich aus dem Haus.
Und das macht viel mit einem selbst und es macht auch was mit den Menschen, das glaube ich schon. Mhm. Also das ist so ein kleiner Moment im Alltag, wo man mal was eine positive Energie dann auch spürt. Und das finde ich auch was sehr Inspirierendes. Ist natürlich manchmal schwierig, weil ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich so als grumpy old man durch die Straßen gehe und so schlechte Laune habe. Aber es ist eben eine Entscheidung. Man kann da positiv was dran ändern. Gibt es ein Lebensmotto, ein Lebenskredo von den vielen tausenden Kalendersprüchen, was dir ganz besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das gibt ein bisschen meine Einstellung zum Leben wieder, dieses Motto?
Ja, da
oder?
Zitiere ich gerne Shakespeare in Hamlet. Also es gibt eigentlich zwei Sachen, wo Hamlet sagt, bereit sein ist alles. Und das andere ist von Leonard Cohen in einem Lied. Und er sagt, there's a crack in everything, that's where the light comes in. Or that's
also
how the light comes in.
Es gibt in allem einen Riss.
Es gibt
einen Riss
in allem und dadurch kommt das Licht.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Leslie. Dann wünsche ich dir tolle Quoten für den neuen Tatort aus Köln. Diesmal ist alles anders. Mhm. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg für dein Buch, das du gemeinsam mit Roswitha Quadflieg geschrieben hast, Brief an meine Schwester und auch viel Erfolg für alle neuen Projekte, die du noch uns schenkst in der Zukunft.
Vielen Dank, Alexander. Dankeschön. Danke.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.